Werte Hörer, welche Folgen zeitigt der Abzug von 5000 US-Soldaten für Deutschland? Wie gefährlich ist das Hunter-Virus und wie sieht die Bilanz des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz nach dem ersten Regierungsjahr aus? Unter anderem darum ging es in dieser Woche in Kontrafunk aktuell und dem Abendmagazin 1820. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Vor knapp einem Jahr wurde im Kabinett des Landtages von Sachsen ein Leitfaden vorgestellt, der den Umgang mit dem Sächsischen Landesverband der AfD betrifft. Darin heißt es unter anderem, dass dienstrechtliche Schritte eingeleitet werden können, wenn Beamte oder Angestellte der Landesverwaltung für die AfD werben, sie unterstützen oder für sie kandidieren. Der Vorsitzende des AfD-Landesverbandes in Sachsen, Jörg Urban, sprach im Interview von diktatorischen Maßnahmen.
Also das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, ist, dass man natürlich als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und insbesondere als Beamter in einem starken Abhängigkeitsverhältnis ist. Also als Beamter ist man eigentlich auf Lebenszeit beim Staat beschäftigt und geht davon aus, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat und danach auch eine sichere Pension bekommt. In dem Moment, wo der Staat und die Regierung jetzt Signale aussendet in die Beamtenschaft, dein Beamtenstatus gerät in Gefahr, dann ist das ein sehr bösartiges, existenzielles Druckmittel, was da benutzt wird, um Druck auf die eigenen Mitarbeiter auszuüben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man sich erstmal bewusst machen muss, auch bevor man über die Inhalte redet, wie hier der Staat versucht, seine eigenen Mitarbeiter unter Druck zu setzen. Die Vorstufe ist ja, wer legt überhaupt fest, ob eine Partei extremistisch ist und verfassungsfeindlich. Und wenn dieselbe Regierung, die sagt, ich definiere, wer Verfassungsfeind ist, überlegt, wie kann man gegen Mitarbeiter vorgehen, die diese Partei gut finden, dann sehen wir schon, dass dort eine Konzentration von Macht stattfindet, die ungesund ist. Es fehlt die klare Trennung zwischen der Judikative und der Exekutive. Also man maßt sich hier an, gleichzeitig Richter und Staatsanwalt zu sein. Und genau dort liegt das Problem. Selbstverständlich sind wir nicht extremistisch und wir streiten uns ja auch ausgiebig mit den Behörden über diese Einstufung als erwiesen rechtsextrem. Das ist nach wie vor nicht ausgehandelt. Wenn man sich das ansehen könnte, was die Vorwürfe konkret sind, könnten sich die Bürger auch eine Meinung bilden. Auch dort haben wir ein Problem in Sachsen. Unsere Einstufung als erwiesen rechtsextrem durch diesen Minister, durch diesen Innenminister beziehungsweise durch diese Regierung beruht auf einem Gutachten, was geheim ist. Das heißt, der Bürger kann gar nicht nachblättern und nachlesen, was denn die konkreten Vorwürfe sind, woraus sich diese Einschätzung ableitet. Das heißt, auch dort selbstverständlich sind wir keine extremistische Partei. Ich glaube, wir sind demokratischer als viele andere Parteien, aber wir müssen mit dieser Einstufung leben. Und jetzt geht's weiter. Jetzt werden die Mitarbeiter unter Druck gesetzt, wenn sie Sympathiebekundungen zur AfD äußern. Dass das erstmal eine weiche Definition ist und natürlich tatsächlich am Ende beinhaltet, ich bin in der AfD. Ich bin vielleicht gewählter Kommunalpolitiker und vertrete die AfD in einem Kommunalparlament. Das wäre für Herrn Schuster schon genug. Damit hätte man sich schon genug exponiert, als Teil einer extremistischen Partei und mit Disziplinarmaßnahmen rechnen zu müssen. Und selbstverständlich auch das, sage ich mal, zum Beispiel das Liken von Posts im Internet von Repräsentanten der AfD. Wenn das schon ausreicht, dann müsste doch jedem klar sein, dass das ein doch sehr grober Eingriff in die Meinungsbildung und die Meinungsfreiheit ist, der eigentlich in eine freiheitliche Gesellschaft überhaupt nicht passt. Also dort sehen wir schon massive Angriffe und wir wissen ja auch, warum es passiert. Die CDU hat massiv Angst vor den steigenden Wahlumfragen der AfD und versucht jetzt eben auch, ihre Instrumente, die sie als Exekutive hat, einzusetzen, um die Opposition klein zu halten. Wir haben ja schon verschiedene Instrumente. Das fing ja damit an, dass man den Zugang zum Referendariat für Jurastudenten eingeschränkt hat, wenn es in der Nähe zur AfD gibt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr mein Jurastudium ordentlich beenden mit dem Referendariat, wenn ich AfD-Mitglied bin und wenn das der Behörde bekannt ist. Also da merkt man ja schon, was da für ein Druck ausgeübt ist. Wir haben die Diskussion über den Waffenbesitz. Also Waffenbesitzer in Sachsen werden unter Generalverdacht gestellt, wenn sie eine Nähe zur AfD haben. Dann folgt natürlich die Einzelfallprüfung, da wissen wir ja, Sympathiebekundungen bei Facebook für Herrn Urban oder Herrn Höcke, die reichen dann schon aus. Und jetzt haben wir die neue Stufe, dass die Mitarbeiter in den Verwaltungen natürlich auch kontrolliert werden. Also was hier passiert, ist eine systematische Erhöhung der Angst in den Behörden um die Menschen davon abzuhalten, nicht nur AfD-Mitglied zu werden, sich in Kommunalparlamenten zu engagieren, sondern selbst Sympathiebekundungen sollen unterdrückt werden. Das wird am Ende nicht helfen. Also der politische Wandel ist notwendig und er wird erfolgen. Aber die Art und Weise, wie die Regierung hier agiert, zeigt natürlich, wo die Demokratiefeinde sitzen und vor allen Dingen auch, wie wenig ernst sie es selbst nehmen mit ihrer Verfassungstreue und mit dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Die sogenannte Woche der Meinungsfreiheit jährt sich in Deutschland aktuell zum 6. Mal. Organisiert wird sie von Freedom of Expression, einer vom Deutschen Börsenverein ins Leben gerufenen Stiftung. Mit im Boot sind unter anderem Verlage, Medienhäuser, Kulturstätten und Unternehmen. Warum das unterstützenswert ist, sagte der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Dr. Hans-Georg Maaßen.
Nun, man muss zum einen sehen, dass das Thema Meinungsfreiheit derzeit von Gruppen, Organisationen oder auch von Einzelpersonen besetzt ist, die es nicht gerade gut meinen mit der Meinungsfreiheit. Mir ist es am Sonntag aufgefallen, als ich eine Litfaßsäule gesehen hatte in der Nähe der Deutschen Oper in Berlin, wo die Europäische Kommission Werbung machte, wohl auch im Zusammenhang mit der Woche der Meinungsfreiheit, und zwar für sich selber, indem sie sagte, wir schützen die Meinungsfreiheit. Und gerade die Europäische Kommission und die europäischen Institutionen sind diejenigen, die aus meiner Wahrnehmung ihren Beitrag dazu leisten, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Zum Beispiel mit dem Digital Service Act. Und ich denke, dass diejenigen in Deutschland, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, dies nicht einfach unkommentiert stehen lassen dürfen, wenn gerade diese Gruppe und diese Institution, die die Meinungsfreiheit einschränken, jetzt für sich in Anspruch nehmen, die Meinungsfreiheit schützen zu wollen. Das muss, ich denke, von unserer Seite auch öffentlich thematisiert werden. Und die Woche der Meinungsfreiheit wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels maßgebend unterstützt. Und ich halte diesen Börsenverein nicht gerade denjenigen, der jetzt sich am mutigsten für die Meinungsfreiheit einsetzt, sondern mit dem Mainstream schwimmt. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen auch sagen, wir sind für die Meinungsfreiheit, auch für eine Woche der Meinungsfreiheit, aber für wirkliche Meinungsfreiheit und nicht für die Meinungsfreiheit im Rahmen des Mainstreams und nicht im Rahmen des Meinungskorridors. Das ist sehr interessant, wie die Meinungsfreiheit jetzt umgedeutet wird. Nach dem Grundgesetz und auch den Menschenrechten ist die Meinungsfreiheit an und für sich unbeschränkt. Das heißt, sie geht so weit, bis ich im Grunde genommen die Meinungsfreiheit oder die Grundrechte des anderen tangiere. Was ich nicht darf, ist jemand anders beleidigen, üble Nachrede, Verleumdung begehen oder zu Straftaten anstiften oder aufhetzen. Ansonsten darf ich sagen, was ich will. Ich darf auch Unsinn sagen. Ich darf auch lügen, ja, soweit ich nicht im Rechtsverkehr, bei Verträgen und so weiter lüge. Ich darf das als Bürger. Was die politische Linke jetzt macht, ist, den Begriff Meinungsfreiheit neu zu definieren. Und zwar zu sagen, es gibt einerseits Hass und Hetze, was nicht von der Meinungsfreiheit erfasst ist, und auf der anderen Seite Meinungen. Und Meinungen werden von denen festgelegt. Selbstverständlich ist das, was der politische Gegner betreibt, also die politische Rechte, die Konservative, nicht Meinung, sondern Hass und Hetze. Durch diese Neudefinition des Begriffs Meinungsfreiheit, was gar nichts mehr zu tun hat mit dem Begriff der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes, wird eben versucht, die Meinung so einzuengen, dass sie auf den Meinungskorridor passt und alles andere wird ausgegrenzt und politisch verfolgt.
Wie steht es um die Meinungsfreiheit in der Bildung?
Es ist sehr schlecht um die Meinungsfreiheit in der Bildung bestellt, an Universitäten insbesondere. Es gibt viele Fälle in Deutschland auch. Mittlerweile ist auch ein Buch über die Einschränkung der Meinungs- und Forschungsfreiheit an Universitäten erschienen, in denen in Fallbeispielen das auch dargestellt wird. Und dies bedeutet, dass Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden oder Habilitanten, die sich gegen bestimmte Ideologien des Mainstreams, wie die Klimatheorie, wie die Gendertheorie wenden, ausgegrenzt werden, diffamiert werden und dass dann ihre politische oder ihre berufliche Karriere am Ende ist. Gerade die Universitäten sind aus meiner Sicht im Mittelpunkt dieses Meinungskampfs der politischen Linken, wo man mit allen Mitteln versucht, unliebsame Personen, die unliebsame politische Thesen vertreten, aus dem Diskurs auszugrenzen. Grundsätzlich heißt Meinungsfreiheit, man muss auch die Meinung von anderen ertragen, auch wenn man eben diese Meinung für falsch, für blödsinnig hält, auch für gefährlich hält. Man muss es ertragen. Was wir nicht ertragen müssen und was wir auch nicht ertragen dürfen, wenn Bildungseinrichtungen, in die eigentlich jeder gezwungen ist zu gehen, Schulen insbesondere, auch Universitäten, missbraucht werden zur Indoktrinierung einer bestimmten politischen Ideologie. Das müssen wir nicht ertragen. Dagegen müssen wir uns auflehnen und das muss auch beendet werden.
Bundeskanzler Merz erklärte kürzlich während eines Gespräches mit Schülern, die USA hätten in Bezug auf den Iran-Krieg keine Strategie und würden vom Iran gedemütigt. US-Präsident Donald Trump reagierte mit deutlicher Kritik und schrieb, Merz wisse nicht, wovon er spricht und solle erst einmal sein kaputtes Land in Ordnung bringen. Dieser Schlagabtausch steht nicht nur stellvertretend für die sich vergrößernde diplomatische Spannung zwischen beiden Ländern, er hat auch dazu geführt, dass Trump nun den Beschluss, 5000 Soldaten abzuziehen, durchziehen will. Was das konkret bedeutet, erläuterte Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD der deutschen Marine.
Insgesamt sind in Deutschland ca. 39.000 Soldaten stationiert. Wobei, wenn man sagen muss, das sind teilweise auch sogenannte Rotationselemente. Das sind nicht immer die gleichen. Aber bei 39 knapp unter 40.000 Soldaten sind das. Sie sind im Wesentlichen im Süddeutschland, wenn ich jetzt mal Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und wenn man jetzt Frankfurt noch dazu nimmt, im Wesentlichen dort stationiert. Die bekanntesten sind natürlich Ramstein mit dem großen Drehkreuz. Das ist ja nicht nur die Airbase, das sind ja auch verschiedene Commands. Dann ist das große, neubaubefindliche, große Krankenhaus und dann vor allem Stuttgart, Vaihingen, da ist das European Command und solche große Ansammlungen von Truppen der US-Streitkräfte in Grafenwöhr. Da sind, glaube ich, so circa 13.000 Soldaten. Das ist ein großes Gefechtsübungszentrum, ein relativ bekannter großer Übungsplatz. Da ist so die Masse stationiert. Also knapp 40 Standorten, 20 größere. Jetzt mal jenseits von dem Operativen, also was wird geführt, komme ich gleich zu. Sollte man es nicht vergessen, dass zum Beispiel alles, was an Verletzten, Verwundeten oder an Nachsorgebehandlungen läuft, geht alles nach Ramstein in dieses gerade von mir erwähnte große Krankenhaus. Aber in Ramstein, genauso wie vor allem in Stuttgart, wo das große European und African Command ist, werden mehr oder weniger alle großen Einsätze im Nahen Mittleren Osten und in Afrika geführt und geleitet. Und natürlich das, was jetzt, wenn es zum European Command kommt, in Deutschland stationiert, falls es hier in Europa mal zu einer militärischen größeren Auseinandersetzung gibt, wäre das dann auch in deren Verantwortungsbereich. Würden diese 5.000 oder 8.000, was weiß ich, aus Deutschland jetzt zurück nach Amerika gehen, wäre das immerhin noch in dieser Spielmasse von 10.000, die er hätte, denn 86.000 amerikanische Soldaten sind aktuell in Europa stationiert. Sollten diese 5 oder wie viel Tausend, die aus Deutschland abgezogen werden könnten, nach Polen, nach Rumänien, Bulgarien oder sonst hingehen, dann würde das eigentlich keine Rolle spielen, insbesondere auch nicht für die Verteidigung Deutschlands. Die Frage ist natürlich immer, die gehen ja nicht einfach da 100, da 300, da 500, da 1.000, sondern an einem Stück. Jetzt aktuell verdichtet es sich offensichtlich, dass es sich um Filseck, das ist eine Gemeinde in Oberpfalz, in Bayern handelt. Das wäre die Striker-Brigade dort. Das würde also ein komplettes Element rausgenommen. Auch die sind ja regelmäßig in Rotation. Wenn die gehen würden, ist es für die Verteidigung in Deutschland nicht so relevant, insbesondere wenn sie jetzt da weiter nach Osten verlegt würden. Das würde ja im Prinzip das Gleiche sein. Aber für die Gemeinden dort und für den Kreis, wenn 5.000 Menschen, das sind dann im Zweifelfall, muss man die mal 2, mal 3 rechnen, weil dann noch die Familie dazukommt. Plus, was hat das für eine Auswirkung auf die Infrastruktur, auf Zulieferbetriebe etc.? Davon sind Deutschland natürlich im Wesentlichen betroffen. Das tut dann den Gemeinden schon richtig weh.
Was bedeutet das für die Bindung zwischen Europa und den USA?
Ich denke, dass diese amerikanische Bindung an uns, also die wechselseitige Bindung Nordamerikas an Europa, von historischer, strategischer Bedeutung ist, also ein sich quasi komplett loslösen oder sagen wir mal herauslösen amerikanischer Streitkräfte, auch der Atomwaffen, kann kein gutes Zeichen in Richtung Russland sein. Und es ist vor allem, uns auf einen Weg zu bringen, der uns erneut, wie wir das ja schon nach dem Ersten Weltkrieg hätten, dann jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt dann zwar verspätet, aber käme, dass wir letzten Endes hier als Wurmfortsatz Asiens, sprich Europa, diese Halbinsel mehr oder weniger, ohne die Amerikaner, ich will zwar nicht sagen schutzlos wären, aber das Atlantische Bündnis ist schon das, was uns letzten Endes den Frieden gesichert hat und ich würde darauf nicht verzichten wollen, auf keinen Fall. Natürlich ist das, was in Medien jetzt im Wesentlichen kolportiert wird, und sicherlich ist das für ihn, für den amerikanischen Präsidenten jetzt auch nochmal aus seiner Perspektive ein gefundenes Fressen gewesen. Es wird ja regelmäßig auch auf Deutschland, auf andere Länder natürlich auch, aber auf uns eingeschlagen. Tatsächlich aber, selbst als ich noch aktiv war vor 4 Jahren, war das schon immer wieder mal Thema, eine weitere Truppenreduzierung der Amerikaner. Aber eigentlich ist das eine Folge schon früher getroffener Entscheidungen. Und jetzt müssen wir es einfach mal abwarten, insbesondere dann, wenn die tatsächlich diese Truppen weiterhin in Europa bleiben. Viel ärgerlicher, und wenn ich das noch anhängen darf, wäre nämlich das Thema, was nicht zu uns kommt. Weniger das, was geht. Und das sind diese Multi-Domain Operations Forces mit den weitreichenden Flugkörpern. Das tut eher weh.
Einer der häufigsten Irrtümer über Wirtschaft ist der sogenannte Nullsummenirrtum. Er geht davon aus, dass es sich bei Wirtschaftsprozessen um Nullsummenspiele handelt, in denen das, was eine Partei gewinnt, einer anderen Partei verloren geht oder genommen wird. Die hartnäckigste Schlussfolgerung, die diesbezüglich immer wieder auftaucht, sagt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer würden. Das ist jedoch ein fundamentaler Fehlschluss. Auch Trumps Zollpolitik ist ein Beispiel für einen solchen Nullsummenirrtum. Allerdings verkündete er kürzlich, seine Regierung habe die größte Steuererleichterung aller Zeiten bewerkstelligt. Wie erfolgreich seine Wirtschaftspolitik insgesamt ist, erklärte der Unternehmensberater und Finanzexperte Markus Krall im Abendmagazin 1820. Sind die Steuerentlastungen wirklich so gigantisch?
Ob es die größten aller Zeiten sind, das ist schwer einzuschätzen. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon öfters mal große Initiativen. Man erinnere sich an Präsident Ronald Reagan, der auch mit einer Steuersenkung, mit einer massiven Steuersenkung damals übrigens großen Erfolg hatte und der die Steuern gesenkt hat in dem Wissen, dass dadurch die Wirtschaft anspringt und am Ende mehr Steuern fließen werden, weil die Wirtschaft stärker ist. Und dann hat man lieber 20% von 100 als 50% von nichts. Und das ist so das Prinzip, das immer wieder zur Anwendung kommt. Und Donald Trump folgt dem im Prinzip. Er sagt, wenn ich die Steuern senke, dann springt die Wirtschaft an und dann finanziert sich am Ende die Steuersenkung von alleine. Er hat eine ganze Reihe von Steuersenkungen, Steuererleichterungen, Steuervereinfachungen und auch Steuerstreichungen, also von einzelnen Steuern, angekündigt und umgesetzt. Und vor allen Dingen ist er hergegangen und hat Einkommens- und Gewinnsteuern angegangen. Und das ist auch relativ logisch, und zwar einfach aus dem Grunde, weil dadurch werden Anreize gesetzt. Es werden Anreize gesetzt, mehr zu arbeiten, es werden Anreize gesetzt, mehr zu investieren. Und es werden vor allen Dingen Anreize gesetzt, Kapital ins Land zu bringen. Wenn es sich nämlich in einem Land mit niedrigeren Steuern verzinst, dann ist es für die Kapitalanleger günstiger, als wenn es sich in einem Land mit hohen Steuern verzinst, wo dann auch bei hohen internen Zinssätzen für die Investition das meiste wieder weggeht. Das heißt, er hat das Land dadurch konkurrenzfähiger gemacht, ist ja eigentlich auch relativ leicht einzusehen. Und diese Orientierung an Anreizen, die dieser Politik zugrunde liegt, die grenzt sich eben ab von einer anderen Idee, nämlich der Idee, dass die Ökonomie nicht die Wissenschaft der Anreize ist, sondern die Wissenschaft der Töpfe, die es zu füllen und dann zu verteilen gilt. Und das ist eben die Philosophie, der man im Moment jedenfalls in Deutschland und im größten Teil der EU folgt.
Auch die Besteuerung der Rente soll gestrichen werden.
Im Grunde genommen ist die Rente ein Einkommen wie jedes andere auch. Also im Sinne der Gleichbehandlung müsste man sie besteuern. Also man muss sie entweder besteuern bei der Entstehung, wenn man einzahlt. Das heißt, dann müsste man sagen, die Rente wird angespart aus schon versteuertem Einkommen oder wenn man sie auszahlt. Also steuersystematisch ist die Frage, ob die Rente besteuert werden soll oder nicht, leicht zu beantworten. Anreiztechnisch und ökonomisch allerdings nicht. Und zwar einfach deswegen, weil unsere Steuersystematik, die beruht ja auf der Grundidee, dass die Besteuerung überhaupt erstmal per se gerecht sei, was ich in Frage stelle und was mittlerweile immer mehr Leute in Frage stellen. Und zwar deswegen, weil die Steuerlast, die das Land den Menschen aufbürdet und dies ihnen durch die Rentenbesteuerung bis ins hohe Alter, eigentlich bis zum Tod und darüber hinaus aufbürdet, wenn man die Erbschaftssteuer auch noch mit bedenkt, die hat im Prinzip, der liegt die Idee zugrunde, dass der Staat das Recht hat, immer dicker, fetter und größer zu werden und dadurch quasi sich einen Teil des ja, ökonomischen Arbeitserfolgs der Bürger anzueignen. Und dann stellt sich ja die Frage, wem gehört eigentlich der Mensch? Denn wenn ich, sagen wir, einen gewissen Teil meines Einkommens, das ich erwirtschafte, an den Staat abgeben muss, dann gehört letzten Endes dem Staat ein Teil meiner Arbeitsleistung. Und der Libertäre, der ich bin, der stellt dann die Frage, ab wann bin ich eigentlich Sklave? Bin ich ab 10% meiner Arbeitsleistung, 10% Sklave, oder bin ich Sklave, wenn ich die Mehrheit meiner Arbeitsleistung an den Staat abgeben muss? So wie in Deutschland. Also in Deutschland, wenn man mal alles zusammenrechnet, dann liegt man ja mittlerweile bei einer Staatsquote, die geht über 60%. Das heißt also, 2/3 der Arbeitsleistung der Menschen nimmt der Staat für sich in Anspruch. Und die Frage, die ist schon berechtigt. Also meiner Meinung nach macht Trump genau das Richtige und auch letzten Endes steuersystematisch das Richtige, indem er sagt, wir können nicht Einkommen bis ins hohe Alter besteuern. Die Menschen müssen ja schließlich davon leben und sie haben im hohen Alter nicht mehr die Möglichkeit, sich durch zusätzliche Arbeit ihre Rente aufzubessern, weil dafür einfach die körperlichen, gesundheitlichen Voraussetzungen ab einem bestimmten Zeitpunkt fehlen.
Wie könnte Europa vom Golf unabhängig werden?
Also Europa könnte ganz leicht weitgehend vom Golf unabhängig werden. Aktuell bezieht Europa knapp unter 13% seines Öls und seines Öls aus dem Golf. Da kommt noch das Gas dazu, während die Vereinigten Staaten nur 3%, also zumindest vor dem Golfkrieg, 3% ihres Öls aus dem Golf bezogen haben. China auch 13%, Indien 40, Japan 60%. Da sieht man die Unterschiede in den Abhängigkeiten. Und natürlich ist es so, dass die Schließung der Straße von Hormuz sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften hat. Insofern hat Trump eigentlich sogar einen Anreiz zu sagen, also meinetwegen kann die eine Weile geschlossen bleiben, dann kommen die Europäer wenigstens mal zu Sinnen, was ihre dümmste Energiepolitik der Welt angeht, die sie seit 10 Jahren betreiben. Und außerdem bedeutet es natürlich auch, dass der Druck auf Europa wächst, mit Russland sich zu einigen.
Ein Kreuzfahrtschiff im Atlantik, ein Virus, ein anspringender medialer Panikapparat, Impfpatente, merkwürdig zufällige Prognosen über eine neue Pandemie und sich willfährig ins katastrophisierende Rampenlicht stellende Prominente. Das neue Hunter-Virus ist da und erfreut sich vor allem bei den Betreibern der seit Corona daumendick eingefetteten Krisenmaschine großer Beliebtheit. Der Mediziner Wolfgang Wodak analysierte das Geschehen.
Das passiert extrem selten, dass jemand an der Hantavirus-Erkrankung erkrankt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Erstmal ist die Frage, ob man sowas erkennt oder nicht. Eigentlich erkennt man das nur, wenn man da ganz gezielt danach sucht. Und beim Hantavirus gibt es eben so spezielle, das ist so ja so eine Art Grippe, aber man hustet nicht dabei. Man hat nicht diese typischen Erscheinungen in den oberen Luftwegen, sondern das ist mehr sowas, dass man Rückenschmerzen kriegt oder atypische Beschwerden kriegt. Aber man kriegt Fieber und fühlt sich sehr krank. Das ist also schon der Fall. Es gibt aber dann unterschiedliche Typen auch, die regional unterschiedlich sind in Europa. Die sind eigentlich nicht so gefährlich. Es hat wenige Fälle gegeben. Die sind ja auch meldepflichtig. Und selbst wenn man von einer großen Dunkelziffer ausgeht, dann ist das also verglichen mit anderen Erkrankungen ja fast zu vernachlässigen. Das ist nicht, man muss dran denken, wenn man jemanden hat, der Fieber hat in der Praxis jetzt und der überhaupt nie irgendwelche Beschwerden gehabt hat, wie sie sonst typisch sind für die Grippe, sind in oberen Atemwegen. Da muss man dran denken, da muss man mal gucken, ob die Nieren klopfempfindlich sind oder ob dort andere ungewöhnliche Krankheitserscheinungen denn aufgetretenen. Kleine Blutungen zum Beispiel kann es auch geben, dass auf der Haut plötzlich kleine Blutungen dann zu sehen sind, für die man sich nicht erklären kann. Das ist wieder so ein Ding, da will wieder einer seine Aktien steigen lassen. Das gibt ja jetzt auch klinische Studien schon, da laufen die ersten, ich glaube, das ist jetzt Phase 1 Studien, wo so ein gentechnischer Impfstoff dann vorbereitet wird. Und das ist so das Typische, dass die WHO mal wieder arbeitet als Agentur für zum Anheizen von Aktienkursen. Da haben irgendwelche Leute haben wahrscheinlich die Aktien schon gekauft und hoffen, dass die jetzt steigen. Wenn man da eine Not wieder draus machen kann, wenn man uns wieder Angst macht, dann wird auch wieder plötzlich so ein Impfstoff, dann wieder gibt es eine Notfallzulassung und dann dürfen die das Zeug ausprobieren bei Menschen. Das ist das Übliche, was sie immer wieder versuchen. Seit den letzten 20 Jahren sind zunehmend eine Masche geworden. Und deshalb, ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Und dann noch auf so einem schönen Dampfer, also wenn das auf dem Bauernhof irgendwo in einer mäuseverpesteten Ecke gewesen wäre, naja gut, dann hätte man genauer nach Arbeit auf so einem Schiff. Da ist es picobello eigentlich so, was die Sauberkeit angeht und was die Hygiene angeht, verglichen mit irgendwelchen sonstigen Mäuse- und Rattennestern, wo die sonst sich aufhalten. Es ist bisher nicht bekannt, dass Menschen von Menschen angesteckt werden. Das müsste ja nicht nur aus so einem Schiff, da ist es ja eher unwahrscheinlich, sondern das müsste dann bei der Bauernfamilie oder bei Leuten, die viel mit Mäusen zu tun haben, müsste das viel häufiger dann vorkommen. Und es ist noch nie beobachtet worden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist auch in der Literatur nicht geschildert. Von daher kann man das vergessen, diese Theorie. Da will man uns Angst machen und da steckt was anderes dahinter. Bin ich mir sehr sicher. Vergessen Sie diese Geschichte. Die haben ja, denken Sie allein an diese komische, an die Vogelgrippe, die in den Kuhställen und all sowas. Da waren ja auch die Katzen und die Mäuse befallen. Die haben ja lauter solche Initiativen gestartet und immer wird dann riesen Buhau drum gemacht und immer ist da irgendeine Firma, die irgendeinen Impfstoff entwickeln will oder die Aktien steigen lassen möchte. Es steckt immer dahinter. Das ist eine Sache, das ist eine Masche. Und wenn das jetzt von den Medien so breit getreten wird, naja gut, denn ich kann nur sagen, vergesst das. Es gibt andere Dinge, die gefährlich sind, aber nicht diese kleinen Mäuseviren.
Wie lässt sich eine Infektion mit dem Hantavirus behandeln?
Also die wenigen Fälle, die sich angesteckt haben, die sind meistens durch konservative Maßnahmen, ist das meistens gut gegangen. Da sollen auch welche mal gestorben sein, aber ob die dann wirklich daran gestorben sind oder ob das Leute waren, die irgendwie eine andere Krankheit noch hatten, wo man dann zufällig auch nach diesen Viren geguckt hat und Antikörper gefunden hat. Antikörper kann man sicherlich bei vielen Menschen finden, die mit Mäusen zu tun haben, das kann sein. Also auch wenn man nicht krank wird, dann bildet man ja Antikörper. Man kann also eine stille Feierung dadurch machen. Der kann den Kontakt haben mit diesen Viren. Wenn man mit Mäusen viel zu tun hat, dann kann das schon sein, dass man da Antikörper hat. Das heißt aber, dass man trotzdem nie krank geworden sein muss. Und die werden dann auch nicht weiter übertragen. Man kann symptomatisch behandeln. Es gibt da keine Therapie gegen diese Viruserkrankungen. Das gibt es nicht. Nur wenn die Leute die Nierenschädigung haben, in seltensten schweren Fällen, da muss man die Niere praktisch unterstützen. Da muss man aufpassen, dass man vielleicht sogar die Nierenfunktion übernehmen durch eine Dialyse für eine gewisse Zeit. Das ist dann aber bei ganz extrem seltenen Fällen wäre das die letzte Möglichkeit, dass man das überbrückt. Und dann, wenn die Krankheit dann überstanden ist, dann funktionieren die Nieren auch wieder. Also das heißt nicht, dass sie denn immer kaputt sind.
Bultinato um Filmemacher. Besondere Aufmerksamkeit bekam 2026 ein Bericht des britischen Guardian. Demnach veranstaltete die NATO vertrauliche Treffen mit Drehbuchautoren, Produzenten und Regisseuren in Los Angeles, Brüssel und Paris. Weitere Gespräche waren in London geplant. Einige Beteiligte kritisierten das als Versuch, NATO-freundliche Narrative in Unterhaltung und Film zu fördern. Der Fernsehproduzent Boris Brandt schilderte die zweifelhaften Annäherungsversuche.
Diese Verbandung von Politik, politischen Interessen, Wirtschaft, wirtschaftlichen Interessen und der Kunst und Kultur hat es, glaube ich, also solange ich denken kann, immer gegeben. Und ich kann da zahlreiche Beispiele aus meiner Vergangenheit auch immer erzählen. Das gibt es schon immer, dass die NATO allerdings, also dass es so klingt, so ein bisschen wie so eine Einladung, um gemeinsam mal zu gucken, für die guten Werte einzutreten, ist schon Alltag, aber schräg. Und auch gerade in der heutigen Zeit übrigens, weil ja heute kommt alles raus. Das war früher nicht so. Früher wurde das unterm Deckel gehalten. Und genau wie Sponsoring zum Beispiel, heute kommt das eben alles raus vielleicht, weil halt viel mehr Leute auf diese elende Suppe gucken. Ich persönlich finde es völlig daneben, weil das nicht der Sinn der Kunst ist. Die Kunst ist eigentlich dazu da, den Mächtigen sozusagen auf die Finger zu gucken und sie zu kritisieren. Das war auch immer so. Aber es hat auch schon immer natürlich, also wenn alle Seiten gleichmäßig das machen und machen dürfen, finde ich das eigentlich okay. Und wenn wir gucken, was zum Beispiel, gehen wir mal zurück in der amerikanischen Geschichte, 1940, 50, irgendwie 60 in der Drehe, was die alles gemacht haben, um Marihuana oder Cannabis zu verteufeln, das war politische Propaganda. Dann gucken wir uns an, viele große Filme, viele Heldengeschichten erzählen ja auch irgendwie etwas über das großartige Amerika zum Beispiel. Wenn man sich anguckt, was die kritischen Filme auf der anderen Seite zum Vietnamkrieg angeht, da hat man die andere Seite dargestellt und auch das wurde sicher von vielen genutzt und unterstützt, die entsprechende Ansichten hatten. Also das gibt es immer und das haben alle Seiten immer gemacht. Was mir heute ernsthaft Sorgen macht, ist, und das sieht man ja besonders auch in Deutschland, dass die gesamte Kunst und Kultur kaputt gemacht wird, weil nämlich die, in Anführungsstrichelchen, andere Seite keine Chance bekommt, eben auch Projekte zu machen. Also wenn ich mir angucke, was der Tatort inzwischen uns da für Geschichten erzählen will aus der Realität, also was angeblich deutsche Realität ist, permanent irgendwelche Sachen, die entweder die LGBTQ-Gemeinschaft positiv darstellen, die Flüchtlinge positiv darstellen und so weiter. Das ist ja auch politische Propaganda. Und heute in Deutschland, also sie kriegen keine Drehbuchförderung, wenn sie nicht political correct sind. Und wenn dann jemand sie anspricht aus der Regierung und sagt, wir müssen mal irgendwas Positives machen für Flüchtlinge und sie kriegen Geld dafür, dann wird der Autor sagen, schreibe ich. Ich werde immer jemand finden. Ich habe ja lange in diesen traditionellen Medien gearbeitet, bin sehr spät, erst durch Corona eigentlich auch zu einer anderen Art von Medien, freie Medien, kritische Medien und sowas alles gekommen, weil es früher so war, dass die Medien eigentlich grundsätzlich kritisch waren gegenüber den Mächtigen, gegenüber der Politik und gegenüber den großen Industrien und sowas alles. Und das hat sich mit Corona alles irgendwie geändert. Grundsätzlich mal kann jeder Deutsche sich jede Information besorgen, aber, und das sind jetzt theoretische Zahlen, 5 Millionen maximal, also in Krisen 5 Millionen, sonst sind es nur 3,5, der deutschen Mediennutzer wissen, dass es alternative freie Medien gibt. Die meisten kennen Kontrafunk nicht, die kennen Tichis nicht, die kennen die Weltwoche nicht, die kennen Apollo News nicht, die kennen gerade mal vielleicht News, weil sie irgendwo mal was gehört haben, dass der wahnsinnige Ministerpräsident da von Schleswig-Holstein irgendwas gefaselt hat. Aber die wissen das ja nicht. So, 30 Millionen leiden unter Long Tagesschau. 30 Millionen sind auf der anderen Seite und kennen nur diese eine Seite und haben auch ehrlich gesagt aufgrund des Drucks der Spaltung und all dieser ganzen Themen überhaupt keinen Zugang zu diesen Medien. Und ich sehe es als meine große Aufgabe tatsächlich, und da bin ich selber bei mit meinem kleinen Kanal BobsTV, ich baue Brücken zwischen diesen 30 Millionen und diesen ganzen neuen Medien, weil die neuen Medien, die freien Medien haben es verdient, dass jeder sie hört, dass jeder gut gemachte Sendung hört. Ihr macht großartige Sendungen, wo wirklich einfach Themen vernünftig aufgearbeitet werden, aber es weiß keiner. Und das liegt daran, dass die Menschen zu viel zu tun haben. Und wir müssen Brücken bauen, wir müssen Zugänge schaffen und dann gibt es auch wieder diese Pressefreiheit, diese Breite. Und da müssen auch tatsächlich zum Beispiel diese ganzen freien Medien auch zusammenarbeiten und zusammenstehen, weil die anderen auf der anderen Seite stehen auch alle zusammen. Die spielen sich alle die Bälle zu. Es gibt ja nicht mal großartige mediale Konkurrenz mehr. Wo ist der Unterschied zwischen Taz, Spiegel, ARD, ZDF? Ich sehe den nicht. Ich habe keine Angst davor, dass der Staat das macht, weil er kann nicht allen immer auf den Kopf hauen. Herr Habeck und wie sie alle hießen, haben das schon probiert zur Ampelzeit mit Hausdurchsuchung und sonst was. Der Deutsche merkt das. Und der Deutsche ist, und da darf man, glaube ich, uns als Volk nicht unterschätzen, was die Politiker gerade machen. Wenn man sieht, bei der Corona-Zeit, also eigentlich ist die Welt durchgeimpft. Ich bin jetzt kein Experte für Weltimpfung, muss ich auch sagen, aber die Welt ist grundsätzlich durchgeimpft. In Deutschland haben ein Drittel das verweigert. Mit Tricks, mit Kniffen, leise, mit allem Möglichen, aber sie haben es verweigert. Das heißt, das deutsche Volk stimmt schon leise mit den Füßen ab. Die gehen raus auf die Straße, nur wenn gemeinsam gegen rechts, weil das wie so Rummel oder so, so ein Gemeinschaftsevent ist, wo man sich fotografieren kann. Aber so richtig gegen das bestehende System auf die Straße, das ist der Deutsche, tut er sich schwer mit, sage ich jetzt mal. Aber in Wirklichkeit, im Inneren des Herzens, stimmt er anders ab. Und ich glaube auch zum Beispiel bei diesen ganzen Umfragen über Politik und so, also wenn man mir heute sagt, die AfD hat 30%, bin ich mir ganz sicher, einfach aus medialem Wissen raus, dass das inzwischen schon 40% sind, die sich überlegen, ob sie eine Alternative wählen. Ohne zu wissen, ob die Alternative wirklich besser ist und so. Das muss man auch mal sagen, wissen wir ja nicht. Aber man muss die Leute arbeiten lassen, um zu sehen, was passiert. Und das ist meine Hoffnung. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Menschen, die alternativ Programme, gute Programme anbieten, dass die gejagt werden. Also ich sehe, ich kenne viele Beispiele davon, gar keine Frage, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es in Deutschland nicht so weit. Und ich glaube auch nicht, dass grundsätzlich alle Richter, alle Polizisten, alle Lehrer und so weiter sich vereinnahmen lassen. Das glaube ich nicht.
Der Ende dieses Jahres zurückgetretene CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff sorgte kürzlich mit der Äußerung für Schlagzeilen, dass Abiturzeugnisse und andere Qualifikationen aus Sachsen-Anhalt im Falle einer AfD-geführten Landesregierung möglicherweise von Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen nicht mehr akzeptiert würden. Joachim Paul von der AfD berichtete über diesen fragwürdigen Vorstoß.
Das kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Man kann es nur als Zeichen der Panik, als Angst vor dem Machtverlust werten. Und hier wird auch ein sehr seltsames Staatsverständnis deutlich, denn die ganzen Beamten in Sachsen-Anhalt, also die verbeamteten Lehrer und die Institutionen müssen natürlich nach Recht und Gesetz urteilen und sie müssen sich natürlich auch nach den bildungspolitischen Vorgaben einer AfD-Landesregierung richten. Was sie nicht machen müssen, ist eben die Standards aufweichen, aufgeben, die dafür sorgen, dass das Abitur eben ordentlich abgenommen wird. Nicht eine Regierung kontrolliert die Vergabe des Abiturs, eine Regierung kontrolliert bzw. kann die Bildungspolitik ändern, das kann sie machen. Gleichwohl gibt es Standard, an die der verbeamtete Lehrer und die Schule als Institution gebunden ist. Von daher zeigt das einmal die Panik von Herrn Haselhoff. Man hat manchmal den Eindruck, die Leute verlieren langsam den Verstand, also die Vertreter, die jetzt in den östlichen Bundesländer noch regieren. Und es zeigt eben, was für ein seltsames Staatsverständnis dieser Mensch hat. Natürlich kann eine AfD-Regierung nicht Standards der Leistungsmessung und so weiter auflösen und aufgeben. Von daher braucht sich derjenige, der das Abitur in Sachsen-Anhalt in Magdeburg macht, keine Gedanken zu machen, dass sein Abschluss bei einer AfD-Regierung nicht mehr in Bayern anerkannt würde. Natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben ja ein föderales System. Wir haben die Kultushoheit der Länder. Das heißt also, die Bildungspolitik ist Ländersache, was Vor- und Nachteile natürlich hat. Ich bin auch gegen ein Einheitsabitur. Das heißt, dass alles von Berlin kontrolliert wird. Und deswegen, daraus ergeben sich zum Beispiel Unterschiede. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist es so, dass man eben das Abitur nach der sogenannten Mainzer Studienstufe in anderen Fächern ablegen kann als in Sachsen-Anhalt und so weiter und so fort. Gleichwohl haben wir bei dieser gesamten Heterogenität natürlich immer noch gewisse Dinge, die sich nicht unterscheiden. Ja, die sich nicht unterscheiden, weil es eben ein Bildungssystem in Deutschland ist, ein föderales. Es gibt auch Stellschrauben, wo man was verändern kann, aber im Grunde sind diese, ich sag jetzt mal, die Bildungspolitik natürlich auch soziodemografisch auch beeinflusst. Das heißt, es kommt darauf an, auch in Bayern kommt es darauf an, ist es ein Gymnasium in einer Großstadt, ist es ein Gymnasium in Nürnberg oder ist es ein Gymnasium in Oberbayern, ist es ein Gymnasium an der Grenze zu Tschechien, Deggendorf oder ist es in Sachsen-Anhalt eben eine ländliche Region. Das hat sehr viel mit den Schülern zu tun, die dort, aus welchen Familien die kommen und so weiter und so fort. Also bei aller Unterschiedlichkeit gibt es trotzdem aber einen gemeinsamen verbindenden Rahmen und Bildungspolitik ist ja eben auch eine Politik, die das, ich sag jetzt mal, im Blick hat. Da kann man nicht von heute auf morgen alles umstoßen, sondern da muss man hier und da dicke Bretter bohren und von daher denke ich, auch hier kann man Entwarnung geben. Man muss sich manchmal tatsächlich fragen, welches Verständnis der Politik hier offenbart wird durch Herrn Haselhoff. Also quasi, wer falsch wählt, bekommt kein Geld mehr. Also kein Geld mehr für Infrastrukturmaßnahmen, kein Geld mehr für Bildung, kein Geld mehr für Straßen, kein Geld mehr für die innere Sicherheit und so weiter und so fort. Das sind ja ganz wichtige Transfersysteme. Es gibt ja einige Länder, auch gerade SPD-geführte Länder, die Nehmerländer sind. Also ich finde, diese ganze Diskussion zeigt eigentlich nur die Panik und die Unseriosität eben des politischen Establishments. Wenn man den Menschen natürlich sagt, wenn du demokratisch eine Partei wählst, die wir nicht gut finden, dann erdrosseln wir euch finanziell. Das offenbart nur, dass man Demokratie nicht verstanden hat. Das sind ja auch Leistungen, die aus Steuermitteln aufgebracht werden, übrigens auch Steuermittel der Wähler, die AfD wählen würden. Und von daher kann ich da nur sagen, Finger weg. Und so eine Maßnahme oder so eine Ankündigung wird nicht nur rechtlich nicht durchzusetzen sein, sondern es wird die Menschen eben, wird dazu führen, dass die Menschen den Glauben in die Demokratie verlieren, in den Glauben, dass man eben an der Wahlurne Wandel herbeiführen kann. Das darf nicht passieren.
Ein Jahr Bundeskanzler Friedrich Merz. Ein Grund zum Feiern ist das weder für ihn selbst noch für das Land, das er zu führen vorgibt. Seine Beliebtheitswerte sind schlechter als die jedes anderen Bundespolitikers und die Vertrauensfrage fliegt bereits durch den Plenarsaal. Wie die Bilanz innerhalb der Partei ausfällt, analysierte die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig.
Ja, auf der aktiven Seite hat man natürlich eine Regierungsmehrheit, aber auf der Passivseite wird es halt immer weniger, was tatsächlich umgesetzt wird von dem, was man versprochen hat. Also ich bin vorgestern schon gefragt worden, ein ausreichend ist, glaube ich, noch geschmeichelt. Also es ist natürlich immer einfach, über andere zu reden, gerade wenn es um Fehler geht. Wir haben eine schwierige Fehlerkultur bei uns in Deutschland, das muss man dazu sagen. Diese Alternativlosigkeit, die ja Angela Merkel geprägt hatte, wir alle haben gehofft, dass diese vorbei ist nach Angela Merkel und dass mit Friedrich Merz einfach Pragmatismus einkehrt. Wir haben aber wieder diese Alternativlosigkeit und zwar hinsichtlich des Koalitionspartners. Und das macht natürlich dann auch was mit einem kleineren Koalitionspartner, der gut aufmuskeln kann. Und ich glaube, das ist das eigentliche Kernproblem. Erstmal geht es ja darum, dass Strukturreformen angekündigt wurden, die wir bis heute nicht haben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, das ist der Grundkonstruktionsfehler, die Billionen Schulden, die aufgenommen wurden mit dem Versprechen, danach Strukturreformen umzusetzen. Und das ist natürlich eine immanente Geschichte, dass wenn das Geld da ist, der Druck raus ist und die SPD ihr Klientel befriedigen möchte, was natürlich betroffen wäre bei Strukturreformen, dass sie sich dann da schwer tun. Und ich glaube, das ist so das Kernproblem. Eine Koalition ist ja im Zweifel wie eine Ehe. Da gibt's nicht nur immer gute Tage, ja, da gibt's auch schlechte Tage. Da muss man gucken, wie man damit umgeht. Und so eine Koalition ist keine Liebesheirat. Also insofern sehe ich das grundsätzlich nicht als Problem. Die Frage ist nur, ob man kompromissfähig ist. Und es kann nicht sein, dass immer nur die CDU kompromissfähig ist. Also ich denke schon, dass die Wahrnehmung im Ausland die erste Zeit eine deutlich bessere war, dass Deutschland auch wieder proaktiv Außenpolitik gestalten möchte. Da macht Kanzler Merz natürlich eine ganz andere Figur als sein Vorgänger. Ich denke, das ist wirklich auf der Habenseite. Innenpolitisch ist leider noch nicht allzu viel passiert.
Wie stabil ist die aktuelle Koalition?
Wenn man sich da die Umfragen anguckt, wie viel prozentual damit rechnen, dass diese Regierung nicht bis zum Ende hält, ist es sehr wahrscheinlich. Es wird sich dieses Jahr zeigen, ob die SPD tatsächlich noch die Kurve bekommt. Meine Vermutung ist es nicht, weil das linke Lager sich zu sehr durchgesetzt hat bei der SPD. Und dann muss man schauen, wie es mit dem Haushalt aussehen wird dieses Jahr. Und das wird im Prinzip der Kasus Knaxus. Ich halte die CDU für stark genug und auch für pragmatisch genug, in einer Minderheitsregierung tatsächlich auch die Dinge umzusetzen, die für unser Land dringend notwendig ist, angefangen von der Migrationspolitik über die Wirtschaftspolitik bis zur Frage der NGOs und der Finanzierung. Und damit werden ein paar Blockaden gelöst. Ob eine Minderheitsregierung tatsächlich 3 Jahre durchtragen würde, wage auch ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, es würde einige Blockaden tatsächlich lösen. Dass wir in einer schwierigen Phase sind weltweit, ich glaube, das ist unbestritten, dass die Koalition zu einem Zeitpunkt angefangen hat zu arbeiten, wo es schon wirtschaftlich extrem schwierig war, das wissen wir. Und wir haben Fehler der Vergangenheit auf dem Tisch wie die Migrationspolitik. Alles nicht einfach. Nun haben wir Reformen versprochen, die bis jetzt ausgeblieben sind. Und die Menschen merken keine Verbesserungen, sondern eher Verschlechterungen täglich. Und die Stimmung sinkt natürlich immer weiter, auch durch den Druck, der gemacht wird beim Thema Meinungsfreiheit. Das wird immer wieder vergessen, dass das auch was mit den Menschen macht, wenn sie nicht mehr offen über die Probleme reden dürfen oder das Gefühl haben, dass sie dafür sanktioniert werden. Ich glaube, das wird politisch in Berlin gerade ein Stück weit übersehen, dass das viel mit Stimmung zu tun hat. Auch da müssen wir unbedingt ran und da sehe ich den Willen gerade aktuell nicht.
In Polen wird seit geraumer Zeit über die Ernennung von 6 Verfassungsrichtern gestritten. Was dahinter steckt, erklärte die Journalistin Aleksandra Rybinska. Wie ist die Kommunikation zwischen Karol Nawrocki und der Tusk-Regierung?
Einigen Verfassungsrichtern ist die Amtszeit zu Ende gegangen, 6 Verfassungsrichtern, um konkreter zu sein. Und die Bürgerkoalition, die heißt jetzt Bürgerkoalition, die haben sich umbenannt. Die hat 1,5 Jahre lang es versäumt, obwohl sie wusste, dass diesen Verfassungsrichtern die Amtszeit zu Ende geht, da neue zu nominieren Und ganz plötzlich hat sie dann gemerkt, es ist jetzt Zeit. Und dann hat sie 6 Personen vorgeschlagen. Diesen Kandidaturen hat das Parlament zugestimmt. Und es brauchte nur noch der Einwilligung des Präsidenten. So, und der Präsident hatte dort Einwände. 2 dieser Verfassungsrichter hat er vereidigt, denn die Verfassung sagt, dass diese Richter vereidigt werden müssen gegenüber dem Präsidenten. Und 2 hat er vereidigt und bei 4 hatte er Einwände und die Verfassung und auch die Gesetze entsprechenden, die setzen also keinen Zeitrahmen fest, in dem der Präsident diese Entscheidung treffen muss, in dem er sie vereidigen muss, sondern er hat eigentlich so viel Zeit, wie er sich nehmen will. Und das machte die Regierungskoalition wütend, die nun darauf gepocht hat, er solle sofort diese Richter vereidigen. Und dann hat die Bürgerkoalition eine Vereidigung inszeniert, dieser Richter, aller 6 übrigens, und haben im Saal des Parlaments diese Richter vereidigt vor einem Notar, den sie angestellt haben zu diesem Zwecke. Und dieser Notar hat einen Protokoll geschrieben und nach Meinung der Regierungskoalition sind diese Richter vereidigt. Natürlich war der Präsident nicht anwesend und dementsprechend ist das nicht mit Recht, Gesetz und Verfassung vereinbar. Und diese Richter sind also laut dem Präsidenten nicht vereidigt. Also erstmal Andrzej Duda hat die Präsidentenwahlen gewonnen, ein Kandidat der Richtung Gerechtigkeit. Und es war absehbar für die Bürger, damals noch Bürgerplattform, dass sie die Wahlen wahrscheinlich verliert. Und sie wollte sich absichern und hat zusätzliche Richter vereidigt, noch unter dem vorherigen Präsidenten. Und das hat natürlich, Herr Bronisław Komorowski, das hat natürlich dazu geführt, dass diese Richter von der neuen Regierung, tatsächlich die Rechnung Gressi hat dann die Wahlen gewonnen, sind von der neuen Regierung nicht anerkannt worden, sondern das ist betrachtet worden von der PiS als ein Versuch, das Verfassungsgericht zu übernehmen durch die Bürgerplattform und dann Gesetzesvorlagen sozusagen zu blockieren. Was hat die PiS gemacht, als sie an die Macht gekommen ist? Sie hat ihre eigenen Richter ernannt. Da fing der Streit an, in den sich danach auch Brüssel eingemischt hat. Und so ging das dann die nächsten Jahre weiter bis heute. Und jetzt kommt dazu noch die Tatsache, dass die jetzige Regierung ganz einfach die Verfassung ignoriert. Wir haben also wirklich in vielen Bereichen so eine Situation, dass die Bürgerkoalition der Meinung ist, der Präsident ist ja seit Jahren eher konservativ. Das heißt, er ist immer aus dem Lager der PiS. Und das gefällt denen nicht. Und sie versuchen auf alle möglichen Arten und Weisen den Präsidenten zu umgehen. Also sie sagen auch immer wieder in öffentlichen Auftritten, der Präsident sei überflüssig, man brauche ihn nicht, er störe nur. Und das führt natürlich dazu, dass die Verfassung auch ausgehöhlt worden ist. Das ist ein politischer Kampf. Unsere Richter sind hier sehr politisiert. Wir haben etliche Richterverbände, die sich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite des politischen Spektrums direkt positionieren und die das auch alle wissen lassen. Das heißt also, zu Weihnachten hat der eine Richterrat sich da so Weihnachtsbäume hingestellt und auf diesem Weihnachtsschmuck stand dann drauf, dass sie die Bürgerplattform unterstützen. Dementsprechend geht es hier eigentlich wirklich darum, diesen Richterrat zu übernehmen. Und das hat der Präsident natürlich gestoppt, der übrigens nicht Mitglied der Recht und Gerechtigkeit war. Der war nie Mitglied der PiS. Und der Streit wird sicherlich weiter dauern. Ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende.
In Rumänien ist die Regierung von Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Osteuropa-Experte Boris Kalnoki analysierte die politische Krise, die Rolle der sogenannten Brandmauer und die Stabilität des Landes. Das nun ehemalige Kabinett hat gerade einmal 10 Monate gehalten. Warum nur so kurz?
Auch 10 Monate sind doch gar nicht so schlecht für Rumänien. Das Land hat seit der Wende 29 Regierungen gehabt, jetzt kommt die 30. 10 Monate ist da bei weitem nicht der schlechteste Wert, den eine Regierung erreichen konnte. Die Regierungsbildung war denkbar schwer. Sie erwähnten vorhin das gute Abschneiden von Georgescu in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Das Problem liegt eigentlich dabei, dass die Grundregeln der Rechtsstaatlichkeit klar verletzt wurden. Das Verfassungsgericht hatte nämlich den korrekten Ablauf der Wahl und deren Validität bestätigt und dann ein paar Tage später wieder rückgängig gemacht. Also das geht ja rechtsstaatlich überhaupt nicht. Aber jedenfalls war sein gutes Abschneiden und auch das gute Abschneiden der radikal rechten AUR-Partei, AUR, ein deutliches Zeichen für den Frust in der Gesellschaft und auch für das Scheitern der rumänischen Eliten seit der Wende. Immer dieselben Parteien abwechselnd an der Regierung, hohe Korruption. Die Menschen fühlen, dass es ihnen nicht gut geht. Die Mittelklasse ist geschrumpft in den 6 Jahren Krise, die wir seit Covid hatten. Und dieser Frust trägt nach wie vor Sprengkraft in sich. Und nun sieht es wohl so aus, dass die Sozialisten das erkannt haben. Der Nutznießer dieser Frustration, das sind die Nationalisten, das ist diese Auerpartei. Und ich denke mal, das ist jetzt ein Manöver gewesen, um die Schuld an der Misere der nationalliberalen Partei in die Schuhe zu schieben, der Bolojan angehört. Man möchte dem Vernehmen nach erneut eine Koalition der Mainstream-Partei, nur ohne Bolojan. Das Ziel ist also, ihn als Sündenbock zu nehmen für das Krisengefühl, das viele Bürger haben. Das Land ist hoch verschuldet und der konkrete Grund, warum jetzt der Frust in der Gesellschaft so überragend ist, noch viel größer als zur Zeit der letzten Präsidentschaftswahl, die Sie eben erwähnten, das liegt an den Steuererhöhungen, die diese Regierung vorgenommen hat unter Bolojan. Gewisse Immobilien und Landsteuern wurden bis zu verzehnfacht. Also die Menschen fühlen, sie leben in ihrer eigenen Immobilie nur noch zur Miete. Die Mehrwertsteuer wurde erhöht, die Renten wurden gekürzt, die Lehrergehälter wurden gekürzt. Also jeder leidet in Rumänien unter den finanzpolitischen Maßnahmen der Regierung. Jeder, der vom Staat Geld bekommt, bekommt jetzt weniger Geld, muss aber mehr zahlen an Steuern und das sorgt natürlich für große Wut in der Gesellschaft.
Wie geht es nun weiter?
Es kann sehr gut sein, dass die PSD sich ausgerechnet hat, dass es kein Halten mehr gibt, dass bei den nächsten Wahlen alle weg vom Fenster sein werden und die AUR regiert. Kann sehr gut sein. Aber rein von den Äußerungen her sieht es vorerst eher danach aus, dass man einfach einen Sündenbock suchte für die Wut der Bürger angesichts der Steuererhöhungen und der staatlichen Gehaltskürzungen. Und das soll also Bolojan sein. Man möchte aber dem Vernehmen nach erneut eine Regierung bilden. Also die bisher bestehende Koalition will man einfach nochmal haben, nur ohne Bolojan. Dafür muss allerdings die nationalliberale Partei dafür hergeben, sonst geht das ja gar nicht. Und daran wird er sich entscheiden. Wenn sie dann nicht will und das ganze Schachspiel einfach scheitert, dann muss man mal sehen, ob die PSD sich dafür hergibt, zusammen mit der AUR eine andere Regierung zu bilden. Es gab bestimmte Anzeichen vor der letzten Präsidentenwahl, die ein Potenzial in diese Richtung andeuteten von der Seite der Sozialisten.
Wie ist das Verhältnis von Rumänien zur EU?
Rumänien hat noch immer versucht, in Brüssel gut Kind zu sein, denn die oberste Ratio der rumänischen Politik ist Geld. Die Politik in Rumänien ist korrupt. Und solange man von der Europäischen Union Geld bekommen kann, das man sich dann in irgendwelche Taschen steckt, solange wird man, glaube ich, immer Kompromisse suchen mit der EU. Ob und inwiefern sich das ändert im Falle eines AUR-Wahlsieges, das müssen wir dann sehen. Aber das Land ist tatsächlich zugrunde gewirtschaftet, es hat kein Geld und auch eine rechte Regierung in Rumänien wird kein Geld haben. Wenn dann die EU daherkommt und sagt, so, jetzt geben wir euch kein Geld mehr, weil ihr die falsche Regierung habt, dann wird es sehr bald sehr dunkel aussehen in Rumänien. Also selbst die Rechten werden gezwungen sein, Kompromisse zu suchen mit der EU.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Um 20.05 Uhr präsentiert der Schweizer Musiker und Schriftsteller Oskar Freisinger in Carte Blanche Schweizer Mundartlieder. Wir hören uns wieder am 16. Mai zum nächsten Wochenrückblick. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.